Gustav Mahler und sein Werk bilden den einen Schwerpunkt der Publikationen des renommierten Wissenschaftlers Jens Malte Fischer. Er hat gewichtige Bücher zu Mahlers Werk und Person geschrieben. Der andere Schwerpunkt ist Richard Wagner. Beide lässt der Autor übrigens in seinem Buch Wagners Wirkung in einem hübschen fiktiven Gespräch im Himmel zusammentreffen. Jens Malte Fischer schreibt wieder einmal gegen Wagner an und kommt doch nicht von ihm und seiner verführerischen Musik los. Auch wenn der Autor sich lang und breit und klug über die enorme Wirkung des Wagnerschen Gesamtkunstwerks auslässt, im Grunde ist sein neuestes Buch die Dokumentation der alten Wunde Wagner, die in Jens Malte Fischer bohrt und die sich nicht schließen will. Kein Komponist, so liest man, habe bis heute eine so sengende Strahlung im Positiven wie im Negativen, wie Richard Wagner. Seit der junge Gustav Mahler den Parsifal in Bayreuth erlebt hatte, war er glühender Anhänger Wagners geworden. Wagner wurde für ihn geradezu Vorbild, obwohl Mahler unter Wagners Antisemitismus litt. In der Figur des Mime im Siegfried soll Mahler die Persiflage eines Juden gesehen haben. So jedenfalls überliefert es Natalie Bauer-Lechner, enge Vertraute Mahlers, in ihren Erinnerungen. Auch wenn diese Äußerung mehr über Mahlers Leiden am eigenen Judentum verrät als über Wagners Rollenintention, für Jens Malte Fischer ist diese Erinnerung der Malervertrauten das zentrale Argument, um die seit Adorno grassierende These vom vermeintlich antisemitischen Gehalt der Bühnenwerke Wagners zu untermauern. Es habe einen antisemitischen Code gegeben zur Zeit Wagners, den jeder verstanden und deshalb in Wagners Werk antisemitische Figuren erkannt habe, so liest man. Reine Behauptung.
Doch Speisen magst du wohl, vom Spießen bring ich den Braten, versuchtest du gern den Sud.
Weder Mime noch andere als Judenkarikaturen gedeutete Gestalten des Rings wurden von Wagner jemals, weder in öffentlichen noch in privaten Äußerungen, als solche bezeichnet. Judenkarikaturen seiner Bühnenfiguren würden im Übrigen der Allgemeingültigkeit seiner Aussagen im Wege stehen. Wagner hat in der Erstschrift des späteren Siegfried unmissverständlich gefordert, dass Mime eben gerade nicht an eine Karikatur erinnern dürfe. In keiner seiner zahlreichen Erläuterungen seiner Werke ist die Rede von jüdischen Gestalten. Sollte Wagner einen Aspekt ausgeklammert, vergessen oder gar verheimlicht haben, der ihm wichtig gewesen wäre, der nach Meinung Hartmut Zielinskis des von Jens Malte Fischer immer wieder als Kronzeugen gewürdigten manischen Wagner-Verächters gar die zentrale Werkidee sämtlicher Dramen darstellt? Es ist unwahrscheinlich. Hätte Wagner wirklich Figuren seiner Bühnenwerke als Judenkarikaturen verstanden wissen wollen, er hätte ohne Zweifel, wie in anderen Zusammenhängen, im vertraulichen Gespräch mit seiner notorisch antisemitischen Frau kein Blatt vor den Mund genommen. Das Ziel seines Buches, so schreibt Jens Malte Fischer, sei es, Facetten und Aspekte von Wagners Wirkungsgeschichte möglichst vielfarbig zu umreißen. Leider aber dominiert altbekannte Schwarz-Weiß-Malerei in den überwiegend bereits an anderer Stelle publizierten, zu einem Buch gebündelten Texten zu Aufführungspraxis, Antisemitismus und Ausstrahlung Wagners. Und die Berufung auf die obsessiven Wagner-Verächter Hartmut Zielinski und Mark Weiner hat etwas Anachronistisches. Die Wagner-Forschung ist doch längst zu einer differenzierteren und sachlicheren Bewertung von Wagner und seiner Wirkung gelangt. Obwohl die Auseinandersetzung mit Wagner und seinem Werk schon mehr als 100 Jahre andauert, ist sie in vielem so emotional und kontrovers wie eh und je. Dies betrifft vor allem Wagners unbestreitbaren Antisemitismus, der allerdings mit gebührender Differenziertheit und historischem Verantwortungsbewusstsein zu betrachten ist. Dass die nach dem Holocaust oft geäußerte These, dass Wagner gewissermaßen ein Vorläufer Hitlers gewesen sei, nichts als ein Missverständnis ist, hat der Autor Alexander Schmidt Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, in seinem Buch Wagners Erlösung und Hitlers Vernichtung exemplarisch aufgezeigt. Er hat die gegensätzlichen weltanschaulichen Strukturen Wagners und Hitlers einmal sachlich verglichen und unterscheidet in seinem Buch mit den Begriffen Joachim Kaisers narzisstisch-hitlerisches und demokratisch-antiwagnerisches Missverständnis. Schmidt zieht Bilanz der Wagner-Forschung und analysiert die Grundzüge der hitlerschen wie der wagnerschen Weltanschauung. Er bringt sie auf die Begriffe Erlösung bei Wagner und Vernichtung bei Hitler. Und er stellt einen tiefgreifenden Unterschied fest. Während bei Wagner das Wesen und das Wirken der Juden sozusagen Indikatoren des allgemeinen Missstands bilden, sieht Hitler in ihnen die aktive Ursache desselben, so Schmidt. Schmidt unterscheidet die Wagnersche Vision einer utopisch-sozialistischen, gesamtgesellschaftlichen Erlösung der kapitalistischen Gesellschaft, wodurch Juden und Nichtjuden ununterscheidbar würden, wie es sogar am Ende der Zweitfassung seines infamen Aufsatzes über das Judentum in der Musik heißt, und die Hitlersche Vision einer radikalen Ausgrenzung der Vernichtung der Juden. Schmidt macht damit deutlich, dass Wagners und Hitlers Denken über die Juden wie überhaupt ihre Weltanschauung grundsätzlich verschieden sind. Auch wenn es Gemeinsamkeiten im allgemeinen Antisemitismus-Arsenal gäbe. Es gelte also, sich vor der Zwangsvorstellung zu hüten, dass man die ganze Vergangenheit nur noch als ein Vorspiel zu Hitler sieht, wie es der britische Historiker Peter Gay einmal formulierte. Es macht keinen Sinn, Wagner nur von Hitler aus zu begreifen. Der israelische Historiker Jakob Katz, den Alexander Schmidt mit gutem Grund zitiert, gibt zu bedenken:
Die Deutung Wagners aufgrund der Gesinnung und der Taten von Nachfahren, die sich mit Wagner identifizierten, ist ein unerlaubtes Verfahren. Es handelt sich bei dieser Unterstellung um eine Rückdatierung, ein Hineinlesen der Fortsetzung und Abwandlung wagnerscher Ideen durch Hitler in die Äußerungen Wagners selbst.
Hitlers Berufung auf Wagner ist Wirkungsgeschichte, ist Willkür eines Nachgeborenen. Es ist fatal, Wirkung und Ursache zu verwechseln, und es ist historisch unzulässig, von der Wirkung einstrengig auf die Ursache zu schließen. Es sind doch immer die Nachfolger, die sich ihre Vorläufer erschaffen. Wagner dem Führer als dessen Propheten oder Ahnherrn auszuliefern, wäre Hitlers postmortaler Triumph. Wagner heute noch durch die Optik Hitlers wahrzunehmen, ist wissenschaftlich unhaltbar. Und wofern gegen bessere Einsicht unternommen, moralisch infam. Alexander Schmidt hat dies in seiner sachlichen und prägnanten Studie einmal mehr bestätigt. Ein wichtiges Buch. So frei von aller Selbstdarstellung das Wagner-Buch Alexander Schmidts ist, so narzisstisch, ja exhibitionistisch kommt das Buch Mein Wagner von Alexander Busche daher. Er ist von Kopf bis Fuß auf Wagner eingestellt, wie viele Wagner-Autoren. Aber Busches Buch ist, mit Verlaub gesagt, eine Anmaßung. Schon der Titel, zu schweigen vom Cover des Buches, Brustporträt des Autors auf Augenhöhe mit Richard Wagner. Doch wer ist eigentlich der Autor? Einer jener vielen heutigen Marketingberater, Pressereferenten und PR-Leute zwischen 30 und 40, die fachlich oft ahnungslos, aber selbstbewusst genug sind, kein Mittel zu scheuen, um auf sich aufmerksam zu machen und sich um keine Blamage zu schade sind. Schon als Pressemann Katharina Wagners in Bayreuth nahm man Alexander Busche, der oft kindlich kichernd im brombeerfarbenen Samtanzug zu weißen Turnschuhen um Katharina Wagner, die damals noch Bayreuther Thronanwärterin war, herumtänzelte, nicht wirklich ernst. Nach diesem Buch hat der Autor, inzwischen PR-Mann der Hamburger Symphoniker und der Tiroler Festspiele Erl, seine Ernsthaftigkeit vollends verspielt. Er referiert in hemdsärmeliger Oberflächlichkeit nicht nur die hinlänglich bekannte Biografie seines Abgotts Wagner, er schildert auch seine eigenen völlig uninteressanten Bildungserlebnisse, seine Urlaube, Theaterbesuche und rechnet ab mit Bayreuth. Was diesem Buch die Krone aufsetzt, dass der Autor Wagners Lebensstationen, die eigenen, nahtlos hinzufügt, so als gehöre er zur Familie Wagner. Ein groteskes Buch der Selbstüberschätzung und Selbstinszenierung. Eines Autors, der eigentlich nichts zu sagen hat. Über Wagner jedenfalls erfährt man gar nichts Neues. Umso mehr über die belanglosen Lebenswege Alexander Busches zwischen Detmold und Mainz, Berlin und Gran Canaria, Bayreuth, Hamburg und Erlangen. Ein peinliches, ein überflüssiges Buch.